ich sehe halt viele junge Zeichner, die sich in den Fleischwolf werfen. Und ich sehe das mit Schrecken, weil ich weiß, dass die es nicht lange durchhalten können.
Moin Leute, ihr hört den Artwork und Progress Podcast. Ein Podcast, der sich mit Themen der Kreativität und der Visual Voice beschäftigt. Bei mir ist meine Kollegin Jennifer Daniel und ein Gast, denn wir sprechen mit der Manga-Zeichnerin Martina Peters. Zumindest haben wir gesprochen in der Vergangenheit. Denn das Interview, was wir hier führen, haben wir bereits 2022, oh Gott, Zeit ist Schall und Rauch, 2022 aufgezeichnet. Und das Ganze ist ein wenig der Podcast-Pause zum Opfer gefallen. Nur, dass ihr Bescheid wisst, aber es wird genauso schön. Jetzt ist es hier, dieses Interview für euch und jetzt geht's los. Hallo Martina Peters.
Moin Moin.
Hallo und herzlich willkommen Martina, wir freuen uns sehr. Und für alle, die uns schon länger zuhören, ich hatte mal berichtet, dass ich als Dozentin arbeite und ganz oft Studenten vor mir sitzen habe, die einen ganz starken Manga-Einfluss haben und mir manchmal ein bisschen, die Expertensicht auf genau diese Werke fehlt. Und jetzt freue ich mich umso mehr, dass wir eine Mangaka hier haben, Martina Peters. Und um sie mal ganz kurz vorzustellen, bevor wir Martina, also dich, mit Fragen löchern, wollte ich einmal erzählen, was du alles schon gemacht hast. 2006 ist dein Debüt erschienen, Kai, und zwar im Fire Angels Verlag. Darauf folgten wirklich unzählige weitere Werke, die Fortsetzung von Kai, Ten, oder eben auch die Reihe Focus Ten bei Carlsen erschienen. Und das letzte Album von dieser 10-teiligen Manga-Serie erschien letztes Jahr im September. Und jetzt unsere allererste Frage an dich. Wie geht's dir gerade? Machst du Pause oder arbeitest du schon längst wieder an was Neuem?
Pause kenne ich nicht.
Das dachten wir uns.
Ich arbeite tatsächlich schon wieder an neuen Sachen. Aktuell nicht unterm Vertrag beim Verlag, sondern ich arbeite sehr viel an Spin-offs zu, gerade auch Ten, per Webtoons und Tapas, also Online-Veröffentlichungen, die halt jeder gratis im Internet lesen kann. Ich arbeite gerade an einem neuen Konzept für Verlage, beziehungsweise es wird wahrscheinlich eine duale Veröffentlichung, also bei Webtoons und dann halt die Printversion bei einem deutschen Verlag. Welcher das jetzt genau werden wird, ist noch nicht raus. Und halt ansonsten viel Kleinkram. Also ich habe halt, ich zeichne halt viel Yaoi und mache halt ein bisschen Fanarts. Also ein bisschen so die Dinge, die mir die letzten Jahre lang gefehlt haben, weil ich einfach keine Zeit dazu hatte, weil für einen Verlag arbeiten, so eine große Serie zu machen, wie zum Beispiel Focus Tennis, halt eine, das ist sehr zeitaufwendig und dann kann man tatsächlich nicht besonders viel daneben her machen.
Aber wir sind auch wahnsinnig neugierig da drauf und gehen da auch gleich auf jeden Fall noch tiefer drauf ein. Aber wir werden jetzt als erstes in unsere Fragen reingehen. Und Franzi, du hattest gleich zu Beginn eine Frage, die du Martina stellen wolltest.
Ja, was ist keine der 10? Wir hatten uns ja als grobes Konzept gesagt, wir stellen genau 10 Fragen. Es wird richtig snackig. Es wird ein snackiges Interviewformat. Aber ich habe jetzt schon Fragen.
sorry. Meine also, wird die Folge 3 Stunden lang.
Das ist der Prolog. Und zwar, weil du das eben schon so aufgezogen hast, das Thema. Aufgegriffen, dankeschön. Und zwar das Thema, wie ist es denn im Unterschied für Verlage zu arbeiten und für, eigentlich eine Online-Community? Weil wenn du sagst, du veröffentlichst auf Tapas und Webtoons, ist das ja nichts, was du erstmal für die Schublade produzierst und dann guckst, na, was mache ich damit? Sondern es sind ja 2 Wege der Veröffentlichung. Kannst du darüber was erzählen, wie sich das unterscheidet, was vielleicht Stärken, Schwächen sind von den jeweiligen Dingen?
Ja, klar. Also Stärken und Schwächen ist natürlich eine Sache. Das hat alles seine Vor- und Nachteile. Für einen Verlag zu arbeiten, ist natürlich, du hast halt immer diesen einen Ansprechpartner, du hast einen Redakteur, mit dem du immer über das Projekt reden kannst, und du bekommst halt eine regelmäßige Zahlung, so gesehen, also je nachdem, was halt im Vertrag vereinbart ist. Das ist auch bei verschiedenen Leuten unterschiedlich, je nachdem, wie sie es halt brauchen. Aber man hat schon irgendwo diese Sicherheit, in Anführungszeichen, dass man halt wirklich in regelmäßigen Abständen Geld bekommt und davon leben kann. Und im Gegensatz dazu, also natürlich klar, man hat natürlich die ganze Verlagsmaschinerie dann im Hintergrund, wenn es darum geht, halt den Manga dann zu veröffentlichen, auch mit in Buchläden verkaufen und so weiter und so fort. Die kriegt dann eine ISBN-Nummer, alles so Sachen, die man halt als Einzelkünstler nicht oder nur schwer machen kann. Dafür, wenn man jetzt online direkt veröffentlicht, ist es natürlich eine schöne Sache. Man ist nicht so lange weg vom Fenster, weil man ja nur die Seiten regelmäßig hochladen kann. Weil wenn ich jetzt für einen Verlag einen Manga zeichne, dann zeichne ich jetzt wie bei Fokusen zum Beispiel entweder 96 Seiten oder früher die anderen dickeren Mangas, 192 Seiten waren das in der Regel.
Jesus!
Dann sitzt man halt da dran für irgendwo zwischen, je nachdem wie viele Seiten das sind, irgendwo zwischen 3 und 9 Monaten und hat nicht viel, was man halt zeigen kann. Und die Leute vergessen einen schnell mal. Ich meine, klar, natürlich habe ich meine feste Leserschaft, die darauf warten, wenn was Neues rauskommt, die dann auch mir folgen. Aber jetzt so dieses dauerhafte Hochladen geht halt beim Verlag nicht. Und wenn man jetzt online veröffentlicht, kann man hingehen, kann für sich selber entscheiden, so, ich arbeite jetzt so, dass ich jede Woche eine Seite oder 2 hochladen kann oder mehr, je nachdem, wie man es schafft. Und das heißt, jede Woche ruft man sich selber den Lesern wieder in Erinnerung. Und das ist dahingehend natürlich schön. Und auf der anderen Seite kriegt man halt dann auch zu den Seiten direkt Kommentare und auch Reaktionen und so weiter. Das heißt, man fühlt sich nicht ganz so ungesehen und so unsichtbar irgendwie.
Ich finde das total schön, diese Perspektive von dir zu bekommen, weil Jenny und ich sind halt einen ganz anderen Modus gewöhnt. Und ich muss auch gestehen, da sieht man einfach, was für ein unglaubliches Zirkuspony du bist, wenn du erzählst, 100 Seiten in 7 bis 9 Monaten. Also
die 100 Seiten habe ich in 3 bis 4 Monaten gemacht. Das war jetzt die 192 Seiten sind bei mir dann so 8 bis 9 Monate tatsächlich gewesen.
Entschuldigung, Jenny ist kurz mal weinen gegangen.
Also ja, genau.
Unglaublich. Wir sprechen auch später noch kurz über das Pensum bei Mangas, weil ich finde es unglaublich, wie viel ihr daraus haut.
Ja, das ist wirklich Wahnsinn. Aber bevor wir da einsteigen, habe ich noch eine Frage an dich, um dich noch ein bisschen besser kennenzulernen. Ich habe ja schon gesagt, es gibt die Studierenden um mich herum und mich würde einfach interessieren, wie du wurdest, wer du heute bist. Also wie wird man eine Manga-Zeichnerin in Deutschland? Kannst du ein bisschen deinen Werdegang skizzieren?
Ja, bestimmt. Also eins vorweg, man kann es nicht studieren. Das ist leider noch nicht möglich in Deutschland. Bei mir war es tatsächlich mehr oder weniger Zufall. Zufall ist eigentlich das falsche Wort. Aber ich versuche mal vorne anzufangen. Also ich habe immer schon Comics gezeichnet. Also seit 2001, seit wir das Internet bei uns in der Bude haben, habe ich halt Comics gezeichnet und habe die halt hochgeladen. Und meine Mutter hat immer gesagt, Kind, du musst was Ordentliches lernen. Also mit Manga zeichnen war da nie irgendwie was geplant. Und ich habe das halt auch so aufgenommen, wie sie das mir vorgelebt hat. Also dieses, ich will mal Manga zeichnen, das habe ich irgendwie nie gehabt. Ich wollte das immer nur als Hobby machen und irgendwas stinklangweiliges, Normales nebenbei machen. Und was heißt stinklangweilig? Ich wollte eigentlich Polizistin werden, aber dafür war ich zu klein.
Anyways. Voll langweilig.
Jedenfalls habe ich dann versucht, Kauffrau zu werden, was aber irgendwie nicht hingehauen hat, weil ich bin ganz schlecht in Mathe und mit Betriebswirtschaften. Und dann habe ich es irgendwie geschafft, aufs Grafikkolleg zu kommen. Also habe da halt mein Fachabi nachgeholt. Also ich habe dann schon mehr Richtung Grafik hingearbeitet und habe auch Dinge gelernt, die mir fürs Verlegen meiner eigenen Mangas geholfen hat. Aber das Zeichnen habe ich halt mir selber beigebracht und dann die ganze Zeit immer weiter eben verfeinert. Und wie gesagt, ich habe halt selbst Dinge hochgeladen und dann halt auch selbst gedruckt. Und dann ist halt 2005 dann der Fire Angels Verlag auf mich zugekommen, beziehungsweise war das damals noch nicht der Verlag, sondern der Verein. Und quasi für Kai wurde dann aus dem Verein ein Verlag und von da aus ging es dann für die auch weiter. Ja, und ich habe halt einfach weiter vor mich hin gelernt, Abi gemacht, angefangen zu studieren und so weiter. Und dann bin ich halt eben auf einer Leipziger Buchmesse irgendwann, also vorher immer zu Tokyo Pop gegangen und EMA und die wollten mich immer nicht. Und dann kam ich irgendwann dann mal, 2006 bin ich zu Carlsen gegangen. Und da habe ich dann den Kai-Steffen Schwarz kennengelernt, das ist der Manga-Bereichsleiter bei Carlsen. Der hat sich halt meine Sache angeguckt und der war so, ja, cool, wir haben gerade so ein Ausprobierprojekt. Das waren die Chibis damals, waren so 56 ja. Seiten. Und das war immer alles, die kamen in der Box, also es war so Manga für die Hosentasche waren das. Die waren auch kleiner als, also vom Format her kleiner als normale Mangas. Und da bin ich halt dann irgendwie in die zweite, glaube ich, oder dritte Box, nee, in die zweite Box bin ich, glaube ich, mit reingerutscht. Und wenn man halt einmal dann den Fuß in der Tür hat, ist es halt ein bisschen einfacher, bei einem großen Verlag weiter zu veröffentlichen. Und das habe ich dann halt im Endeffekt gemacht. Also ich habe einfach nicht aufgehört zu zeichnen und denen meine Konzepte zugeschoben. Und so kam das halt dann irgendwann, dass mit der Zeit das Manga-Zeichnen halt so groß wurde, dass ich davon halt leben konnte. Also viel, viel Zeit natürlich. Also über 10, 11 Jahre oder so. Also muss man schon die richtige Zeitspanne im Kopf haben. Das geht jetzt nicht innerhalb von 2 Jahren, ist man gleich der Manga-Superstar und kann davon sich eine eigene Wohnung leisten oder so. Ja, und irgendwann habe ich dann halt auch mein Studium abgebrochen. Weil es halt, das Studium hätte zu viel Zeit weggenommen vom Manga-Zeichen. Also ich hätte eigentlich zurück nach Hause in den Dachboden meines Vaters ziehen müssen, um das Studium zu Ende zu bringen, weil ich ansonsten halt die Zeit zum Geldverdienen nicht gehabt hätte.
Ich finde das so schön, dass ich, was du erzählst, was ich da raushöre, ist ja wirklich dieses Hartnäckigkeit, zahlt sich aus, sich nicht entmutigen lassen, auch wenn man Absagen bekommt. Und wenn man da eine Chance hat, also es ist nicht Zufall, glaube ich, sondern es ist halt auf Basis dessen, dass du es immer wieder probiert hast, immer wieder an dir gearbeitet hast, an deinen Fähigkeiten, an deinen Geschichten, dass sich halt so eine Chance geboten hat, eine Chance möglich machen. Und dass das dann halt wiederum, wie du sagst, mit einem Fuß in der Tür zu ganz, ganz vielen neuen Dingen kommen kann, finde ich sehr ermutigend auch. Und also wenn du sagst, inzwischen kannst du davon leben, nach 10 Jahren, das ist ja auch sehr super toll zu hören. Bei Comiczeichnern ist das gar nicht unbedingt so. Also vielleicht können wir uns da alle eine Scheibe vom Manga abschneiden, weil ich weiß gar nicht, ob das für die Comic-Szene so gilt. Es ist sehr schön, das zu hören. Heute nicht.
Danke.
Jetzt interessiert mich tatsächlich aber, wo wir gerade bei Manga sind. Ich bin direkt auch so aufgehorcht, als du von den Chibis gesprochen hast. Ich habe mich da auch direkt dran erinnert, direkt einen Flashback gehabt an die ich alle stapelweise gekauft habe damals. Ich schätze mal, erste Berührungspunkte waren bei dir wie bei uns allen als Kinder der 90er, Sailor Moon, Dragon Ball, was damals so im Fernsehen lief. Was interessiert dich denn heute? Was ist denn heute dein Geschmack? Hat sich der vielleicht geändert? Was findest du denn heute spannend?
Ja, also definitiv gucke ich wesentlich weniger Shoujo, Anime und Manga. Also Sailor Moon ist ja ein Shoujo-Anime, also ein Anime für Mädchen, für junge Mädchen. Also es ist halt irgendwo zwischen, ich weiß gar nicht, wo das festgelegt ist, irgendwo zwischen 10 und 18 oder sowas, wenn nicht sogar weniger. Inzwischen gucke eigentlich durch die Bank weg so viele Dinge, weil ich an vielen Dingen interessiert bin. Aber weniger an Shoujo. Also ich gucke halt, klar, so jetzt nicht Naruto zum Beispiel, weil das ist irgendwie vollkommen an mir vorbeigegangen. Ich schaue mir gerne Shonen Anime an, also Anime für junge Jungs, also Action-Zeugs und so. Aber ich gucke mir auch gerne psychologische Sachen an. Also es gibt ganz tolle psychologische Krimi-Animes. Das ist so gerade meine Sparte, die ich gerne mag. Mystery mag ich gerne. Ich mag alles gerne, wo ich überrascht werde oder mitdenken muss von der Story her. Zum Beispiel aktuell Summertime Render ist halt so Zeitreisen und da muss man ein bisschen mitdenken, damit man halt hinterherkommt, was in welchem Durchlauf, den der Protagonist machen musste, passiert ist und wie er eventuell schafft, den großen bösen Obermotz dann am Ende zu besiegen, weil die beide durch die Zeit reisen können und so weiter und so fort. Also es ist halt, sowas mag ich halt, wo ich so ein bisschen selber mitdenken muss, wo ich mich nicht so doof berieseln lassen kann. Das mache ich woanders.
Und gibt's noch abseits von Manga, Anime, also gibt es, aber was sind denn so die, wo ziehst du sonst noch so Inspiration heutzutage raus für deine Stoffe und deine Werke, über die wir gleich noch in der Tiefe reden?
Überall, glaube ich. Also ich glaube, das kann man gar nicht so genau sagen, wo man inspiriert wird, weil das ist so, das kommt halt alles in einen Topf und wird dann jahrelang umgerührt und irgendwann kommt's wieder. Ich meine, spielen tue ich momentan tatsächlich ein bisschen mehr als vorher, also Games. Aber da habe ich vorher gar nicht die Zeit dazu gehabt. Lesen, klar, ich gucke auch andere Serien oder Filme als Anime-Filme. Also mein Leben besteht jetzt nicht nur aus Anime und Manga, ne, sondern ich lese halt auch Bücher. Ich gucke mir auch Netflix-Serien an oder sowas. Also halt alles, was mir irgendwie im Leben passiert oder mir vor die Nase kommt, kommt natürlich in diesen großen Topf mit rein und wird halt mit aufgebrüht.
Ja, das finde ich total interessant. Ich habe auch drüber nachgedacht vorher. Also Franzi hat auf jeden Fall eine sehr intensive Vergangenheit mit Mangas und Animes. Und ich habe das in meinem eigenen Werdegang nicht gehabt. Deswegen stelle ich heute, glaube ich, viel die Fragen von außen. Und was mich immer besonders interessiert ist, wo du vielleicht dich besser mit auskennst, wo und ob es überhaupt einen Unterschied gibt zwischen deutschen Manga und japanischen Manga oder ob man das gar nicht voneinander unterscheiden kann?
Oh, das ist eine schwierige Frage. Auf der einen Seite glaube ich schon, dass man es irgendwo unterscheiden kann, weil die Inhalte, also ich denke, die Inhalte sind oft das, was zeigt, wo der Zeichner herkommt, weil gerade viele Zeichner, die schon länger dabei sind, die halt auch im Verlag veröffentlichen und so weiter, die gehen irgendwann von diesem, wir versuchen das zu imitieren, was die Japaner machen, weg. Also auch dieses, wir zeigen die Leute in den japanischen Großstädten und wir geben denen japanische Namen und so weiter. Davon geht man irgendwann weg. Also man emanzipiert sich irgendwann so ein bisschen von der Vorlage, die man quasi hatte, und macht dann halt westliche Namen und man zeigt westliche Städte. Viele deutsche Zeichner nehmen tatsächlich auch ihre Heimatstädte oder halt irgendeine andere große deutsche Stadt, die halt passend ist für das Setting. Und ich glaube, daran erkennt man es dann. Was stilistisch angeht, ist halt schwierig. Also bei mir fällt es wohl sehr auf, glaube ich, weil ich halt auch viele westliche Einflüsse mit drin habe. Es gibt aber auch ganz krasse Zeichner im deutschen Bereich. Da würde man niemals auf die Idee kommen, dass das ein Deutscher ist. Also so vom Stil her sieht es dann aus wie ein Japaner.
Ah, sehr interessant. Du hast es gerade eben schon angerissen. Wir haben ja jetzt hier ein Medium gewählt, wo man nicht sehen kann, was du zeichnest. Aber kannst du eventuell ein bisschen deinen eigenen Stil beschreiben? Also was unterscheidet dich auch von den anderen ZeichnerInnen da draußen?
Wir hauen die schweren Fragen.
Ja, es ist für Zeichner super schwer, ihren eigenen Stil zu beschreiben. Mhm. Ich sage immer, simple und clean ist, glaube ich, das, was man zu meinem Stil am besten sagen kann. Oh, was unterscheidet mich von anderen Zeichnern?
Oder was macht dir besonders Spaß? Ich finde, genau, das ist auch oft was.
Genau, oder worauf achtest du besonders, wenn du zeichnest? Was ist dir wichtig?
Ja, das ist, glaube ich, ein bisschen einfacher, ja. Mir ist wichtig zu zeigen, dass die Figuren ein gewisses Gewicht haben. Also, dass die, also es ist schwer zu erklären. Also wenn sie irgendwas greifen oder wenn sie sich gegenseitig irgendwie berühren oder sowas, dass das irgendwo einen Realismus hat irgendwo. Also dass halt da, keine Ahnung, dass Muskeln eingedrückt werden oder sowas. Also dass halt nicht irgendwie so aussieht wie zwei Plastikpuppen oder sowas, die gegeneinander gedrückt werden oder sowas. Also wenn jetzt jemand anderen am Arm greift oder sowas, dass man wirklich sieht halt, dass die Hand in den Arm reingreift, dass das halt einen Eindruck macht und solche Sachen halt. Das ist das, wo ich sehr drauf achte.
Oh wow.
Was, glaube ich, ein Unterschied ist zu anderen Leuten. Vielleicht fällt das auch niemandem auf, aber.
Doch, mir schon, als jemand, der das gar nicht kann.
Mir fällt, ja, und ich finde, es macht so Sinn, weil, also ich habe Focus 10 komplett durchgesnackt. Ich mag das mal snacken. Ich habe das komplett durchgesuchtet, weil es hat sich wirklich so gelesen wie so eine richtig gute Thriller-Serie, die man einfach durch Page-Turnen muss. Und ich glaube, was da halt hilft, ist diese Immersion dahinter, dass du so in der Story drin bist und natürlich so Stilmittel wie, dass es halt sehr realistisch gezeichnet ist in Teilen oder dass halt die bestimmte Regeln von Zeit und Raum, die ja dann wiederum in anderen Spaces nicht vorkommen. Also es fühlt sich sehr, ja, immersiv an, sage ich mal. Vielleicht kommen wir auch direkt einfach zu Focus 10. Deinem großen, ist das dein Magnum Opus? Ist das das große Meisterwerk?
Nein.
Nein, noch nicht. Oh Gott, du machst mir Angst. vielleicht holen wir ganz kurz aus, was Focus 10 ist. Und ich glaube, ich brauche ein bisschen deine Hilfe, Martina, weil die Prämisse ist ja eigentlich, es gibt so eine Art Albtraumwelt, es gibt Nachtmare und es gibt Leute, die in dieser Welt dann quasi klarträumen und so ein bisschen zu Superhelden werden in diesem Torweg, heißt das, richtig?
Genau.
Ja. Und je weiter die Story fortschreitet, desto mehr, und das fand ich ganz spannend, desto mehr vermischen sich so die Genres. Ich dachte am Anfang, ah ja, Fantasy-Story, geil. Und dann kriegt man mit, oh hey, es ist eigentlich eine Science-Fiction-Story. Oh hey, stopp, es ist auch noch ein Mystery. Also ich finde ganz interessant, du layerst das wie so ein richtig guter, hoher Kuchen, wie so eine Schwarzwälder Kirschtorte. Vielleicht deswegen, weil ich als Autorin ist ja man ja meistens schon so drauf gedrillt, den Elevator-Pitch zu machen. Könntest du in wenigen Worten beschreiben, worum es bei Focus 10 geht, weil mein Pitch mit der Schwarzwälder Kirschtorte, ich weiß nicht, ob das dem gerecht wird.
darin bin ich immer ganz fürchterlich schlecht. Das ist immer so das Problem, was ich bei Konzepten habe. Elevator Pitch für Focus 10. Stell dir vor, du wachst nachts auf, kannst dich weder bewegen noch sprechen, kannst niemanden um Hilfe rufen und etwas ist in deinem Zimmer mit dir. Das ist so mein Elevator-Pitch für Focus 10. Weil alles andere wäre schon fast ein bisschen zu viel gesagt.
Oh, entschuldige, ich habe ein bisschen
Nein, um Gottes Willen, nein, also alles gut, solange du jetzt nicht verrätst, wie das Ende ist.
Nein. Aber was eben so spannend ist, weil diese Albtraumwesen ja haben dann teilweise Einflüsse auf die reale Welt. Es ist sehr gruselig, es ist super spannend, man folgt der Geschichte. Du hast recht, es ist gefährlich, da zu viel zu verraten. Aber also ich habe es sehr genossen, mir hat das sehr viel Spaß gemacht. Jetzt möchte ich ganz gerne, wir haben uns überlegt, so drei Aspekte von Focus 10 zu beleuchten. Nämlich einmal die Stilistik dahinter, einmal den Inhalt und so ein Stück weit Projekt Workflow haben wir das genannt. Das erste ist halt dieses Ding, wie ist es denn als Europäerin Manga zu zeichnen? Denn da schwingen ja verschiedene Sachen mit. Du hast dich verschiedener, ich sag mal, Manga-esk-typischer Stilistiken bedient, wie Speedlines, wie Rasterfolie, solche Dinge. War das einfacher, weil du halt ein gewisses Set an, wie sieht das aus, schon dabei hattest, sei das schwarz-weiß, wie gesagt, Rasterfolie, oder war das schwieriger, darin den eigenen Stil zu finden?
Naja, eigentlich kann man das, also ich meine, da ich ja mit Manga angefangen habe, ist jetzt nicht so, als wenn ich zuerst Donald Duck gezeichnet habe oder sowas und dann für dieses Projekt angefangen habe, Manga zu zeichnen. Das heißt also, ich bin ja im Endeffekt da über Jahre reingewachsen. Dementsprechend war es natürlich wahnsinnig einfach für mich, die Stilistiken vom Manga zu benutzen. Also das Paneling, das Filmische, die Speedlines, die großen ins Bild integrierten Soundwords, solche Sachen, das Schwarz-Weiß-Arbeiten und so weiter und so fort. Das Arbeit mit Kontrasten, um das Auge zu führen und so. Das sind halt alles Sachen, die lernt man halt mit dem Manga-Zeichnen über lange Zeit. Und dementsprechend war das natürlich dann für Focus 10 einfach, mich daran zu bedienen. Ich glaube, es wäre schwieriger für mich gewesen, wenn ich das Ding in Farbe hätte machen müssen.
Ach, interessant. Ich meine, das streckt natürlich auch die Dauer. Ich muss dazu noch eine Sache einschieben. Ich habe am Wochenende eine Doku geschaut, ich glaube, es war in der ARD-Mediathek, über japanische Popkultur und die Einflüsse davon. Und es wurden deutsche Zeichner gezeigt und verschiedene Aspekte einfach dieses Mediums und was das für Auswirkungen hat und die Popkultur dahinter. Und da wurde auch gesagt, dass ohne Manga und ohne Anime viele Stilmittel, die wir mittlerweile in westlichen Medien adaptieren, sprich schnelle Schnitte, dieses sehr szenische, dieses sehr actionlastige oder dieses sehr abwechslungsreiche, das kommt halt originär aus dem Manga. Finde ich ganz interessant, dass du das nämlich auch deswegen aufgreifst. Wenn wir inhaltlich zu Focus 10 gehen, wie kamst du auf das Thema? Es geht hier los mit Schlafparalyse, es geht weiter mit epischen Welten, die wirklich hammermäßig gezeichnet sind. Wie kamst du auf das Thema? Was interessiert dich daran so?
Das Thema war für mich eine wichtige Sache, weil ich selber Schlafparalyse habe oder hatte. Also ich habe schon lange nicht mehr gehabt, glücklicherweise. Was, glaube ich, daran liegt auch, dass ich mich damit beschäftigt habe. Also es war so, dass ich früher viel Schlafparalyse hatte. Gerade in stressigen Zeiten war das wirklich so. Ich habe Gott sei Dank keine Monster gesehen, aber ich bin halt aufgewacht mit diesem, zum einen natürlich, klar, ich konnte mich nicht bewegen, ich konnte mit niemandem reden, ich konnte nichts machen. Aber man wacht auf mit diesem Eiswürfelgefühl im Magen, da ist irgendwas Böses mit dir in deinem Zimmer. Du kannst es zwar nicht sehen, aber du kannst auch nichts dagegen machen. Und ich habe irgendwann natürlich angefangen zu versuchen, mehr darüber herauszufinden, was ist da los? Ist irgendwas kaputt bei mir? Habe ich Geister im Haus? Solche Sachen. Und bin halt auf viele viele Berichte gestoßen, aber auch auf einiges an wissenschaftlichen Untersuchungen. Also 100% ist es noch nicht untersucht, aber man kann halt schon sagen, dass, also wenn man es jetzt wissenschaftlich wegerklären möchte, dass halt im Körper mehrere Apps gleichzeitig laufen und man hat halt zum Beispiel, wenn man schläft, hat man halt natürlich die Traum-App, die läuft, die Schlafparalyse-App ist tatsächlich eine ganz normale körperliche Funktion, damit man halt seine Träume nicht auslebt. Das heißt also, die Signale vom Hirn an die Muskeln werden unterdrückt, damit man halt eben nicht das auslebt, was man halt in den Träumen sieht und tut. Und halt eben der Schlaf selber, die Schlaf-App, die läuft dann halt. Das sind so diese drei Apps, die laufen, während man schläft. Und wenn man halt Schlafparalyse hat, dann ist es entweder beim Einschlafen oder beim Aufwachen, entweder fährt halt eben die Schlafparalyse und die Traum-App hoch, bevor die Schlaf-App hochgefahren ist, oder aber die Schlaf-App fährt zu schnell runter und die anderen beiden sind noch an. Und dann wacht man halt auf, träumt halt noch weiter quasi. Also man projiziert seine Traumhalluzinationen in die reale Welt. Dadurch sieht man halt Monster zum Beispiel. Oder eben auch dieses Gefühl, das, was da ist. Und kann sich halt nicht bewegen, weil eben diese Paralyse noch eingeschaltet ist. Und seitdem ich das weiß, ist es halt wesentlich weniger geworden. Und wenn es dann halt dann doch mal passiert, dass ich halt super gestresst bin und irgendwie, ja, ich weiß auch nicht genau, worüber es ausgelöst wird, aber wenn ich dann halt noch mal reinrutsche, versuche ich nicht mehr zu strugglen, da rauszukommen. Es gibt immer Leute, die sagen, ja, versuch mit den Zehen zu wackeln, um dich da rauszuholen. Das hat nie funktioniert. Also es ist unfassbar anstrengend. Das kann man sich gar nicht vorstellen, wie anstrengend es ist, aus dieser Paralyse rauszukommen. Und es fühlt sich auch an, als wenn man Stunden da drin liegt. Und es ist tatsächlich wesentlich einfacher zu versuchen, wieder einzuschlafen und dann normal aufzuwachen. Das geht schneller. Und wie gesagt,
Wahnsinn. Also ich finde das unglaublich, also wenn du das beschreibst, ist es unglaublich beängstigend und dann eben auch total spannend, wie du aus dieser schlimmen Erfahrung im Grunde ja eine eigene Geschichte kreierst oder wie das so der Impuls ist, daraus etwas zu machen und kreativ zu werden.
Ja, ich wollte es halt mehr an die Oberfläche bringen. Also ich wollte, dass mehr Leute wissen, dass das existiert, Schlafparalyse, und dass es eine Erklärung dafür gibt, weil, wie gesagt, mir hat diese Erklärung einfach schon geholfen, dass es weniger passiert oder eben, dass ich einfacher rauskomme. Und das war halt so der Grundgedanke, diese Story zu machen. Und dann musste ich natürlich eine spannende Story da drum kriegen, dass das auch gelesen wird. Ne? Und so entstand halt Focus 10 im Endeffekt.
Finde ich super klasse. Also zum einen dieses aus einer Sache, unter der man leidet, was zu machen, dass andere informiert werden, aber andere auch total interessiert werden. Also dieses Gefühl, weil ich hätte mich auch schon gefragt, wie schafft man das, so eine Creepiness und so ein unheimliches Gefühl so gut darzustellen. Und ich hatte schon die Vermutung, okay, das irgendwie musst du da Erfahrungen gemacht haben, weil das ist, glaube ich, sehr schwer, wenn man solche Erfahrungen nicht gemacht hat. Also, was ich sagen will, das ist dir total gut gelungen, diese Beklemmung, dieses wirklich Gruselige, auch die Designs, die drin vorkommen. Also, ich bin Focus 10 Fan. Das fand ich echt sehr beeindruckendes Werk. Jetzt ist es nicht nur inhaltlich beeindruckend, es ist auch ein Wemser. Also 10 Bände, roundabout 100 Seiten. Wann hast du begonnen? Wie viele Jahre hast du da dran gesessen? Wobei, wenn du jetzt sagst 3 bis 4 Monate, naja, okay, trotzdem, fangen wir damit an.
Wie lange? Ich hatte viel Zeit dazwischen, wo ich nicht arbeiten kann. Also wir haben auch Pausen gemacht, so ist nicht.
Okay, dann ist gut.
Wie ist es denn so, an so einem Riesenprojekt zu arbeiten? Also ich merke das schon bei meinen deutlich kleineren Werken, wenn ich da, ich glaube, beim ersten Huhn waren es 80 oder sowas, wenn ich sehe, uff, ich habe jetzt 20 Seiten, noch 60 to go. Hast du dir das häppchenweise aufgeteilt? Hast du das, wie isst man so ein Mammut wie Focus 10?
Ich meine, gut, es ist ja sowieso schon durch Bände geteilt gewesen. So, also ursprünglich war es 5 Bände, weil wir ja ursprünglich halt normale Bände geplant haben und war dann so beim Vertragsentwurf quasi, war dann so, hey, wir könnten auch eigentlich 10 Bände daraus machen und die Dinger teilen, damit sie schneller rauskommen. Aber das, ja, das war halt einfach schon durch die Bände unterteilt. Ich habe tatsächlich auch nach dem Konzept für meine Redakteurin den Inhalt der Story auf Bände aufgeteilt nochmal runtergeschrieben mit ein bisschen mehr Details. Wobei sich auch unheimlich viel verändert hat während der Arbeit daran. Das passiert bei so einem großen Ding definitiv immer. Also man kann sich gar nicht 100% an den ursprünglichen Fahrplan halten. Aber ja, also im Endeffekt wirklich runtergebrochen auf Bände und dann halt runtergebrochen auf Kapitel. Und dann halt einfach, ja, weiterarbeiten dran. Du setzt dich halt dran und du weißt ja, wo du hin willst. Also das ist halt, es ist halt wesentlich einfacher zu sagen, okay, ich habe ein Projekt, was eine finite Länge hat und darauf halt hinzuarbeiten, also wirklich zu sagen, da ist A, dann muss ich das und das machen und am Ende komme ich bei B aus, als zu sagen, ich arbeite einfach mal drauf los, weil dann verlässt einen, glaube ich, schnell der Mut und der Elan. Aber wenn man halt weiß, wo man hin will und weiß ungefähr, wie viel Zeit man dafür hat, dann geht das eigentlich.
Würdest du sagen, du bist eine sehr zielstrebige Person oder hast du ein gutes Mittel gegen irgendwelche Hänger gefunden? Also wenn man mal merkt, es geht gar nicht mehr.
Ja und nein. Also ich glaube, ich bin sehr zielstrebig, Aber ich habe in den letzten Jahren auch viel gemerkt, dass ich noch nicht so gut mit Hängern klarkomme, wie ich es gerne wollen würde. Also ich bin da absolut nicht gefeit vor so richtig moralischen Talfahrten, wo ich einfach dann gefühlt eine Woche, also es ist nicht so, dass ich nicht zeichne. Ich komme nur nicht voran. Also ich sitze dann da und versuche zu zeichnen und ich ziehe vielleicht 3 Striche am Tag oder so und dann ärgere ich mich über mich selber und sowas halt. Also ich höre jetzt nicht auf zu zeichnen und schmeiß halt alles hin und sage, ach ja, ich gehe jetzt mal in die Sonne, was vielleicht besser gewesen wäre. Aber ja, also ich versuche mich dazu zu zwingen, in Anführungszeichen. Und das, glaube ich, macht auch ein bisschen den Zeichner oder den Verlagszeichner aus. Also man darf halt nicht hingehen und sagen, ach nö, das wird ja sowieso nichts, ich mache jetzt nichts, sondern man muss halt in der Lage sein, auch an schlechten Tagen zumindest sich einmal hinzusetzen und zu versuchen zu zeichnen, weil man halt sonst einfach nicht vorankommt.
Und ganz häufig, also aus meiner Erfahrung, vielleicht ist es bei dir auch so, merkt man ja, wenn man sich dann mal hinsetzt und sich die Zeit gibt, dass es dann am Ende doch funktioniert. Also es gibt natürlich die Tage, wo gar nichts geht, aber häufig ist es besser, sich trotzdem mal hingesetzt zu haben.
Ja, ist tatsächlich so. Also oftmals kommt der Elan oder auch der Fokus zum Zeichnen. Ha, Fokus. Das ist ein Running Gag bei uns im Verlag. Kommt halt tatsächlich damit, sich hinzusetzen und anzufangen.
Gibt es irgendwas, was dir hilft, dich da zu motivieren vielleicht auch? Weil viele starten ja relativ motiviert und dieses zu Ende bringen ist das Schwierige. Also ich verstehe mit dem Dranbleiben trotzdem kleine Steps versuchen, hier zumindest 3 Linien heute zu ziehen. Aber gibt es irgendwas noch, wo du sagst, das hilft dir, Motivation zu bewahren, dass du dich überhaupt erst hinsetzt und dass du das machst?
Ich weiß nicht, ob das jetzt doof klingt, aber ab und an mal ein bisschen den Popo gepudert zu kriegen. Also jetzt im übertragenen Sinne. Also ich ab und an mal ein bisschen nette Worte von der Redakteurin oder halt eben auch ganz, ganz, ganz wichtig ist, klar, Redakteurin ist natürlich wichtig, aber so blöd es klingt, aber es ist unheimlich wichtig, wenn Feedback von außen kommt, also von den Lesern. Ne? Also wenn es Reviews gibt oder irgendjemand eine PN schreibt auf Twitter oder irgendwie sowas und einem halt sagt, wie toll das Ding gewesen ist, dass man halt wirklich so, okay, ich habe das nicht ins Void reingemacht. Also es wird gelesen, es gefällt den Leuten auch. Das hilft unheimlich viel, dabei zu bleiben, weil ansonsten sitzt man halt da, man zeichnet so ein bisschen vor sich hin. Klar, man hat den Redakteur, der das natürlich auch toll findet, weil sonst würde der nicht mit einem daran arbeiten. Aber es ist nicht dasselbe, wie wenn es halt von außen, von jemand vollkommen Unbeteiligten kommt, dass das halt tatsächlich ankommt, was man da macht.
Macht total Sinn. Ich denke mir auch manchmal, dass es so ein bisschen schade ist bei den bildenden Künsten, weil die Performing Arts, zum Beispiel, wenn du in ein Theaterstück gehst, am Ende siehst du die Leute, für die du gespielt hast, du kriegst das direkte Feedback. Das sehen wir als zeichnende Person jetzt nicht so. Also mit Zahlen, ich weiß nicht, wie es dir geht mit Zahlen, selbst wenn ich höre, ja, verkauft sich gut, denke ich mir, schön, aber das gibt bei mir gar nichts Emotionales. Wohingegen, wenn jemand sagt, oh, ich habe so gelacht dabei und mir eine Nachricht schreibt, dann freue ich mich wirklich. Ich schätze, das ist das, was du auch meinst.
Ne? Ja, es ist ein ganz anderes Gefühl. Deswegen verstehe ich auch, beziehungsweise, was heißt verstehen? Ganz verstehen, aber ich fühle das nicht genauso, wie viele andere das haben, dieses Zahlengame auf Instagram und Twitter und so weiter. Also hier so und so viele Follower und so weiter, das ist alles für mich total irrelevant. Mir wichtig sind halt die Leute, die mir schreiben, weil das gibt mir halt was. Und es ist halt beim Verlag natürlich genauso. Ich meine, ich hatte eine lange Zeit lang den Zugang zu den Verkaufszahlen. Also es gab ein Portal, wo ich halt die Verkaufszahlen einsehen konnte. Und im positiven Fall ist das natürlich nett, die Zahlen zu sehen, aber es ist dann so 5 Minuten freuen und dann so, oh ja, das war's dann. Und im negativen Fall kann einen das halt richtig runterziehen. Und das ist im Endeffekt auch der Grund, warum ich den Zugang zum Portal wieder abgegeben habe, weil das einfach, das bringt einem nicht viel.
Finde ich aber auch gut, dass du sagst, hier, das ist für meinen Seelenheil besser, wenn ich den Zugang gar nicht habe, lass stecken. Wo du so ein bisschen ansprichst, das ist ja, da geht's ja so ein Stück weit um Community, um die Szene. Wie ist denn, hast du so eine Community aus anderen Manga-ZeichnerInnen oder vielleicht auch andere Leute, die du da ins Boot holst? Oder wo trifft sich, also tatsächlich eigentlich die Frage, wo ich auch richtig neugierig drauf bin. Früher war das alles auf Animex. Ja. Wo trifft sich die Szene heutzutage? Wo findet das statt?
Ich glaube, wir sind inzwischen, was sehr schade ist, also Animex war so ein Anlaufpunkt, wo wirklich jeder hinkommen konnte und du konntest immer irgendwie jemanden finden und so weiter. Und deswegen ist es super schade, dass Animex so untergegangen ist. Die haben halt einfach lange den Anschluss nicht gekriegt an die aktuellen Social Media, weil alles so schnell war. Und jetzt haben sie es zwar irgendwie umgebaut, aber jetzt ist es zu spät. Jetzt geht keiner mehr dahin. Und jetzt sind wir halt alle auf Social Media so verstreut und in so kleinen Clustern unterwegs. Also entweder Social Media oder Discord ist halt momentan ein ganz großes Ding. Da gibt's dann halt Server für Zeichner, wobei halt so gerade so Server, wo viele Zeichner drin sind, die einander nicht persönlich kennen, die halten leider lange nicht durch. Also da passiert dann irgendwann plötzlich nichts mehr. Gerade auch, wenn es Verlagszeichner sind zum Beispiel, weil dann können sie halt, es ist halt schwierig, offen zu reden über alles, was einen so beschäftigt und was auch mit dem Verlag vor allen Dingen zu tun hat, weil da muss man immer aufpassen, dass man nicht zu schnell in die Gewässer des Internen kommt, dass man halt irgendwelche Dinge verrät, die man halt eigentlich nicht sagen dürfte und so weiter. Und dementsprechend hält man sich dann, glaube ich, eher auf in so kleinen Clustern von Leuten, die man auch persönlich kennt. Ja, wie gesagt, also bei mir ist es halt wirklich, ich habe dann so einen kleinen Server aus befreundeten Zeichnern, die nicht unbedingt alle bei mir im gleichen Verlag sind, aber die halt auch alle entweder beim Verlag veröffentlichen oder irgendwas anderes oder veröffentlicht haben und gerade jetzt was anderes machen. Und ja, zusätzlich so ein paar Server von anderen Zeichnern, die halt für Conventions zum Beispiel, also es gibt einen Dokomi-Zeichner-Server zum Beispiel, also Dokomi ist so die größte deutsche Convention und es gibt halt einen Zeichner-Server, auf dem bin ich drauf. Da wird aber jetzt auch nicht so viel über internes Zeug geredet, sondern es ist so allgemein, so ein bisschen oberflächliches Zeug halt. Wenn es wirklich um richtig tiefgehende Gespräche geht, dann hält man sich tatsächlich mehr, glaube ich, bei den eigenen Freunden auf, als da Anschluss an neue Zeichner zu suchen. Es kann aber auch daran liegen, weil ich bin ja jetzt nicht die Jüngste. Also ich brauche keine neuen Freunde so gesehen. Wenn es passiert, passiert's. Aber ich suche jetzt nicht aktiv nach mehr Leuten, weil meine Energie und meine Zeit ist schon weit verteilt an die Leute, die ich so habe.
Vor allem Zeit. Also wenn man hört, was du alles machst, dann ist Zeit dein teuerstes Gut.
Und wie viele Seiten du machst, Mensch.
Ja, wir sind immer noch ganz baff. Wir kommen tatsächlich langsam zum Schluss und wir haben uns zwei Abschlussfragen für dich überlegt. Und zwar ist die Abschlussfrage Nummer 1. Welche Frage kannst du absolut nicht mehr hören?
Eigentlich keine Frage. Es ist immer so, bei Interviews ist es eigentlich eher dieses Abfrühstücken von Grundfragen. Ich meine, diese Frage von wegen, wie bist du denn zum Manga-Zeichnen gekommen, ist eine von den Fragen, die in jedem Interview auftaucht. Aber ansonsten, ich freue mich immer, wenn direkt spezifisch auf meine Projekte eingegangen wird. Aber bei vielen oberflächlichen Interviews merkt man halt einfach, dass der Interviewende sich keinerlei Gedanken gemacht hat und sich auch nicht beschäftigt hat mit meinen Sachen. Also wirklich so diese Standardfragen, wie bist du zum Manga-Zeichnen gekommen?
So wie wir auch angefangen haben.
Wie siehst du denn den Stand von deutschen Mangas in der deutschen Szene? Werden die immer noch gehasst? Solche Fragen, so diese Standardfragen, die halt schon tausendmal abgefrühstückt wurden. Und dann kommt halt auch nichts mehr. Also dann kommt, wenn es am Anfang ist und dann kommt, wird's halt auf meine Sachen eingegangen, so wie jetzt im Interview, ist das natürlich vollkommen okay. Aber wenn halt wirklich dieses Interview nur aus diesen Standardfragen besteht, die auch jeder andere von meinen Kollegen hätte beantworten können, dann bin ich immer so ein bisschen miffed.
Ja, kann ich total nachvollziehen. Deswegen die nächste Frage, welche Frage würdest du denn gerne einmal gestellt bekommen, die wir vielleicht gar nicht auf dem Schirm hatten?
Da fällt mir jetzt gar nichts ein.
Oder anders
gefragt. Ich bin schon, wie gesagt, ich bin zufrieden, wenn Leute über meinen Manga was fragen, was Spezifisches.
Oder vielleicht anders, ich weiß, dieses auf eine Frage runtergebrochen ist immer recht, recht tricky. Aber vielleicht, worüber würdest du dir wünschen, dass Leute mehr fragen? Worüber würdest du gern mehr reden? Wo freust du dich immer, wenn es zur Sprache kommt? Oder wo glaubst du, das wird noch nicht oft genug besprochen?
Ja, wie gesagt, halt, also, oh, ich würde mich freuen, wenn Interviewende mehr, wenn sie denn die Zeit haben, mehr eingehen würden auf solche Sachen wie ja schon ein bisschen Motivation, aber auch die psychische Seite von, wie ist das eigentlich, den ganzen Tag am Schreibtisch zu sitzen und zu zeichnen und so, dieses, wie versuchst du eigentlich nicht Fame durchzudrehen. Ja, ja, wirklich. Also, weil es ist ja nicht so einfach.
Wenn du
dann nicht Lust in Depressionen zu verfallen oder so.
Wenn du Lust hast, wollen wir darüber kurz noch reden?
Können wir gerne machen, wenn ihr noch die Zeit habt dazu.
Na klar. Ja,
wir nehmen den kleinen Finger ganz zur Hand, wir nehmen alles.
Ich finde es halt ein super wichtiges Thema, weil ich glaube, ich sehe halt viele junge Zeichner, die sich halt in den Fleischwolf werfen. Und ich sehe das mit Schrecken, weil ich weiß, dass die nicht lange durchhalten können.
Ich habe so das Gefühl, also ich kann nur meine persönliche Lösung da aussprechen und mich würde sehr interessieren, was deine ist. Für mich ist das so ein Stück weit dieser Community-Gedanke. Wenn ich weiß, es gibt noch andere Zeichner und da einfach sich auch mal auszukotzen, boah, jetzt muss ich schon wieder irgendwelche Character-Designs ändern, weil ich irgendwas vercheckt habe oder sowas. Oder auch einfach mal über was komplett anderes als Zeichnen zu sprechen. Also mir hilft Community da sehr. Was ist so dein Mittel der Wahl?
Ja, Community ist eine große Sache. Allerdings muss man da halt schauen, dass man halt auch die richtigen Leute hat. Also das sind halt nicht irgendwelche, ich sag mal, also in Anführungszeichen toxische Hustle-Culture-People drin sind, die halt sagen von mir so, du hast jetzt Pause gemacht, wie kannst du es wagen? Also man muss sich da schon Leute suchen, die halt sagen, hey, leg den Stift weg, geh einfach mal in die Sonne, mach einen Spaziergang oder so, die halt wirklich einen dazu bringen und zwingen, mal woanders hinzugehen oder sich auch mit einem treffen zum Beispiel, um einen halt vom Schreibtisch wegzukriegen, weil das ist halt echt eine riesengroße Gefahr, dass man halt wirklich, klar, natürlich dieses sich selbst kurz zwingen, also mal zu zwingen und hinzusetzen und zu zeichnen, vielleicht klappt's dann ja, ist eine gute Sache, aber es schwingt halt sehr schnell um ins Negative, wenn man halt dann trotzdem nicht vorankommt, wenn man halt eben einen von diesen Tagen hat, wie du ja schon sagtest, wo halt wirklich gar nichts geht und man sich dann trotzdem versucht, dazu zu zwingen, zu zeichnen oder eben auch wirklich wenig schläft, Nächte durchmacht, solche Sachen halt, sollten eigentlich auf Dauer nicht der Fall sein. Auch was ich gerade auch zum Ende von Focus 10 hin gemacht habe, so 30 Seiten im Monat runterzureißen, sollte um Gottes Willen nicht sein, was man dauerhaft macht. Also wir sollten keine japanischen Zustände hier kriegen, wo wirklich die Woche durchgeplant ist mit 10, 20 Seiten oder so, sondern die Leute müssen lernen, wieder irgendwie zurückzuschalten, was das Zeichnen angeht. Also das ihr sagt die ganze Zeit, oh, du hast so viel gemacht, du bist so fleißig, du zeichnest so viele Seiten. Seit ich Focus 10 beendet habe, zeichne ich vielleicht 4 Manga-Seiten im Monat. Ich finde, weil ich einfach nicht wieder hochkomme. Also weil ich wirklich, ich habe mich ein bisschen kaputt gezeichnet. Und so langsam aber sicher wird's wieder besser. Und deswegen wäre mir das tatsächlich ein wichtiges Thema anzusprechen, damit halt eben sich nicht so viele andere Zeichner in den Fleischwolf werfen und dann halt irgendwie so nach 5 Jahren sagen, oh Scheiße, jetzt kann ich gar nicht mehr. Ne? Oder halt eben auch so lange brauchen, wie ich jetzt wieder langsam auf die Beine zu kommen. Also jetzt nach ungefähr einem Jahr geht's langsam wieder.
Ich finde das beruhigend, dass du das auch so sagst, weil, also ich hatte im Podcast auch schon mal drüber gesprochen, nach den beiden Adventure-Hühnern ging es mir auch so, dass ich irgendwie, oh, ich weiß gar nicht, halbes Jahr oder Jahr sogar, nicht zeichnen wollte. Also ich habe richtig gemerkt, ich vermisse es so ein bisschen oder ich habe mir gedacht, oh, ist ja komisch, dass ich das gar nicht möchte. Aber diese Pause, sich zu nehmen und zu sagen, so, die Energie ist jetzt auch mal raus nach so einer Kraftphase, das ist ja wie beim Sport. Nach einem Marathon sagt dir niemand, so, und jetzt direkt der Nächste, sondern sagt man, so, jetzt komm mal runter, isst mal ein paar Nudeln und dann wird das irgendwann wieder.
Ja, dass man regeneriert. Und vor allem ist ja auch jedes Comic-Projekt ja im Prinzip immer wie so ein Marathon oder so ein Ultralauf. Ja. Und mich würde jetzt interessieren, wenn du jetzt an deinem nächsten Projekt arbeitest, was du bewusst jetzt anders machst. Also wir haben ja über diese Ich-setze-mich-trotzdem-hin-Geschichte gesprochen. Sagst du vielleicht jetzt auch viel schneller nach 15 Minuten, jetzt gehe ich wirklich einen Spaziergang machen oder ich rufe eine Freundin an?
Ja, tatsächlich. Also ich muss ja nicht, also früher war das immer so ein, aber wenn ich jetzt einen Spaziergang mache, dann verliere ich ja die Zeit und so. Und vor allen Dingen, das wirkte dann immer so, als wenn der Spaziergang einfach dann den Rest des Tages dauert und ich dann auch den Rest des Tages nichts mehr mache. Und inzwischen ist das so, ich kann ja einfach mal 15 Minuten eben rausgehen und dann komme ich zurück und dann gucke ich nochmal, ob es irgendwie weitergeht. Oder ich lege mich für eine halbe Stunde hin, wobei das so ganz gefährlich ist. Das kann gerne ausarten zu 4 Stunden. aber so einen kleinen Spaziergang tatsächlich zu machen, wenn man denn die Möglichkeit dazu hat, ich weiß ja jetzt nicht, ne? Also ich lebe halt glücklicherweise in einer relativ grünen Gegend, aber ja, sowas Kurzes zu machen, also dass man nicht so das Gefühl hat, dass man jetzt komplett für den Rest des Tages nicht mehr zeichnet. Das muss man sich so ein bisschen einbläuen. Es ist schwierig, das ins Hirn zu kriegen, glaube ich, wenn man da so drin ist in diesem Arbeitsmodus. Ich muss das jetzt schaffen. Ja, so kleine Sachen halt. Oder ich spiele jetzt mal kurz eine halbe Stunde oder sowas. Also wirklich sich mal ganz kurz einen Leerlauf zu gönnen auch. Und auch, ich habe halt gelernt, dass es oft besser ist, sich halt eine Pause zu gönnen tatsächlich, als sich durchzudrücken. Und das ist aber so eine Sache, die ich halt wirklich über Jahre hinweg als Erfahrung machen musste. Genauso wie abends schlafen gehen. Es macht mehr Sinn, schlafen zu gehen und am nächsten Tag frisch an die Sache nochmal ranzugehen. Dann ist man meistens zur gleichen Zeit fertig, als wenn man die Nacht durcharbeiten würde. Weil man halt immer langsamer wird.
Würdest du sagen, oder was würdest du sagen, ist da so die Wurzel allen Übels, dass halt junge ZeichnerInnen sich da so in Gefahr begeben? Ist das Erwartungen? Ist das das Alter? Oder was ist so deine Einschätzung?
Ich denke einfach, das hat noch nicht mal was unbedingt mit dem Alter zu tun. Klar, mit dem Alter kommt natürlich die Erfahrung, die ich halt jetzt gemacht habe. Aber es ist halt, glaube ich, einfach, man will die Leute nicht enttäuschen. Also man will halt möglichst schnell und gut seine Arbeit abgeben. Und kommt halt dann unheimlich schnell in diese Spirale rein, halt, dass man gestresst ist und dann funktioniert es nicht. Und dann ist man noch gestresster, weil es nicht funktioniert. Und also das passiert halt unheimlich schnell. Ich glaube, das hat jetzt so mit dem Alter nichts zu tun, sondern wirklich einfach nur dieses pure, ich will meine Deadlines einhalten, ich will den Leuten gefallen, ich will dem Verlag gefallen, solche Sachen halt.
Um das Ganze nicht so düster zu beenden, hast du vielleicht handfeste Tipps, wie genau das nicht passieren kann, sei das rausgehen, oder hast du vielleicht Tipps, die dir besonders geholfen haben, die wir noch nicht angesprochen
haben? Lass mich überlegen. Ja, außer rausgehen und sich selbst ein bisschen, seid einfach ein bisschen netter zu euch selber.
Ja, schön.
Das klingt ja, wie so ein Kalenderspruch, aber es ist einfach wahr. Also lasst euch selber mal ein bisschen Freiraum, um nichts zu tun. Es muss ja nichts sein, weil ich glaube, nichts tun könnte ich auch nicht. Aber halt nicht zu arbeiten. Ihr müsst nicht 24/7 arbeiten, um was wert zu sein. Das ist halt schwer, weil man sich selbst gegenüber immer der größte Kritiker ist, aber, oder sprecht auch mit den Leuten, sprecht mit dem Verlag und glaubt denen, wenn die euch sagen, nein, das ist okay, wenn du mal eine Pause machst. Sowas halt.
Also ich glaube, so ein schönes Schlusswort hatten wir vielleicht noch nie. Ich bin ganz beseelt. Vielen, vielen Dank, Martina, dass du dir die Zeit genommen hast, dass du bei uns warst, dass du so offen gesprochen hast. Wir sind ganz, ganz begeistert davon. Dankeschön. Falls ihr Martina Peters genauso toll findet wie wir, dann könnt ihr auf Instagram folgen oder aber auch auf Twitter. Und sie hat auch ein Patreon, wo ihr sie supporten könnt. Das packen wir alles in die Shownotes.
Auch von mir nochmal vielen Dank, Martina. Ich habe selber ganz viel dazu gelernt. Und ich bedanke mich nochmal bei den Zuhörern. Hinterlasst uns gerne eine positive Bewertung. Dann werden wir sichtbarer. Es war ein Fest. Macht's gut. Tschüss.
Tschüss. Tschüss.